Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zu Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zu Work Life Rebels. Ich bin euer Host Elisabeth Topinke und ihr hört heute wieder eine Kompaktfolge. Und zwar die Kompaktfolge, wie du mit der richtigen Sprache Konflikte im Keim erstickst. Es geht um gewaltfreie Kommunikation für Führungskräfte, Eltern und alle, die klarer kommunizieren wollen. Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Was ist diese gewaltfreie Kommunikation? Ich weiß, dieser Begriff ist unglaublich sperrig. Ich kann ihn selbst auch eigentlich überhaupt nicht leiden. Er ist mir aber zumindest die Inhalte dabei so wichtig, dass ich finde, dass es eine ganze Kompaktfolge dazu verdient hat. Und warum genau jetzt? Ich habe vielleicht schon mal kurz erwähnt, dass ich eine Weiterbildung dazu gemacht habe. Die ist jetzt wieder ungefähr 6 Monate her und ich merke einfach bei mir selbst, dass ich gerade wieder ein bisschen mehr meckere, dass ich weniger in GFK kommuniziere und deswegen habe ich genau jetzt diese Folge für euch vorbereitet, denn sie hilft mir auch selbst, mich wieder an meine guten Vorsätze zu erinnern, mich wieder mit der Theorie zu beschäftigen und wieder selbst Motivation zu finden, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Am Anfang kommt wie immer eine Zahl. Ich will euch ein bisschen erklären, warum GFK wichtig ist, warum ich mich damit beschäftige. Ich erkläre euch ein bisschen, wie die Folge aufgebaut ist und dann starten wir natürlich direkt rein. Als erstes möchte ich euch eine Zahl aus der KPMG-Konfliktkostenstudie von 2009 nennen. Ist schon ganz schön alt, aber ist eine ziemlich gute und sehr interessante Studie. Die hat nämlich untersucht, dass es Unternehmen bis zu 20% der gesamten Personalkosten kostet, Konflikte zu haben und diese zu lösen. Ein Teil davon, nämlich 10-15%, sind schlicht verlorene Arbeitszeit, die alleine für Konfliktbewältigung draufgehen. Und ich kann das ehrlicherweise anekdotisch aus meinem Alltag bestätigen, bei Führungskräften ist es teilweise noch mehr, und zwar 30-50% der wöchentlichen Arbeitszeit. Und Konflikt klingt so groß, aber stellt euch einfach nur das eine Missverständnis vor, das in einem Termin entstanden ist, das mindestens dazu führt, dass ihr nochmal 2 Leute anrufen müsst. Oder diese typischen 1:1 Gespräche, die einfach nötig sind, um Beziehungen wieder zu glätten. Das alles sind Konflikte und da geht unglaublich viel Zeit darauf. Der volkswirtschaftliche Schaden durch Konflikte in Deutschland wird auf rund 50 Milliarden Euro geschätzt. Das ist, was ich euch jetzt gezeigt habe, keine klassische akademische Langzeitstudie, sondern eine Beratungsstudie, aber an die Basis war die Befragung von gut 100 Industrieunternehmen. Und es ist bis heute die meistzitierte Zahl zum Thema Konfliktkosten im deutschsprachigen Raum. Deswegen merkt euch gerne dieses Thema: 20% der gesamten Personalkosten gehen für Konflikte im Unternehmen drauf. Und deswegen spreche ich heute mit euch über ein Werkzeug, das mich in den letzten Monaten enorm bewegt hat und das für mich wichtig geworden ist, nämlich die gewaltfreie Kommunikation, auch abgekürzt als GFK. Ich lerne GFK ganz bewusst, nicht so richtig, weil es eine große Krise gab, sondern einmal aus Überzeugung, die Zahl ist ja auch sehr überzeugend, und eben auch, weil ich das über das Thema Kindererziehung, bindungsorientierte Erziehung gesehen habe und merke, wie sich in der Beziehung zu meinen Kindern der Ton und die Situation verändern, wenn ich anders spreche. Und auch im Job, und das ist ja das Tolle daran, das ist eine Sprache, die sich übertragen lässt und in jeder Lebenssituation anwendbar ist. Es ist fast mehr eine Haltung als eine Sprache. Im Job merke ich immer wieder, ich kann Konflikte deeskalieren, bevor sie überhaupt eskalieren. Den Gegenüber ein bisschen besser lesen. Ich möchte euch damit nicht suggerieren, dass ihr nie wieder Konflikte haben werdet. Ich hatte auch schon die Situation, dass weil ich eben keinen Ansatz geboten habe und nicht auf den Konflikt eingegangen ist, der Gegenüber besonders losgegangen ist, weil er sich dann ganz hilflos gefühlt hat. Also es ist kein Allheilmittel, sondern es ist eine Möglichkeit, wie ihr zumindest euch und eure Seite eines möglichen Konflikts anders und bewusster gestalten könnt und einen Ansatz, zumindest wenn der Gegenüber das annimmt, für weniger Konflikte zu sorgen. Was euch heute erwartet: als allererstes die 3 Säulen der GFK. Dann das Handwerkszeug, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, die 4 Schritte. Und dann will ich nochmal über das Thema aktives und empathisches Zuhören mit euch sprechen, mit Übungen für den Alltag. Dann kommt wieder so ein bisschen ein komischer Begriff, und zwar schützende versus strafende Macht. Mir geht es also so ein bisschen darum, einmal zu sagen, wo die Grenzen sind und auch wo die Unterschiede sind zu eben klassischerer Erziehung und eher klassischerer Führung. Dann will ich ein bisschen was über die Anwendung im Job und mit Kindern erzählen. Und am Ende kommen noch Praxistipps zum Üben und eine Buchempfehlung, diesmal tatsächlich ein Kinderbuch. Was ist also die GfK, beziehungsweise was sind die drei Säulen der GfK? Die GfK ist entwickelt worden von Marshall Rosenberg, einem amerikanischen Psychologe, und er hat sie ab den 1960er Jahren entwickelt und weiterentwickelt. Er hat in Konfliktregionen vermittelt und bei Bürgerrechtskonflikten in den USA. Sein Ziel war dabei, nicht höflich zu sein, sondern in Verbindung zu gehen. Also nicht Recht zu haben, sondern in Verbindung zu bleiben. Drei Grundhaltungen, drei Säulen sind dabei im Grunde die Basis der GfK, der gewaltfreien Kommunikation. Der erste und ich glaube ehrlicherweise der wichtigste ist Selbstempathie. Es geht also darum, wahrzunehmen, was gerade in mir los ist, was bei mir ansteht, bevor ich reagiere. Die zweite Säule, die zweite Grundhaltung, ist der ehrliche Selbstausdruck. Also klar und respektvoll zu sagen, was ich beobachte, fühle, brauche und erbitte. Und die dritte und letzte Säule, die dritte Grundhaltung, ist das empathische Zuhören. Da geht es darum zu verstehen, was in GfK-Sprache sagt man häufig, im anderen lebendig ist. Mit der Bezeichnung habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich würde einfach sagen, was den anderen gerade bewegt. Das Handwerkszeug, mit dem man diese drei Fähigkeiten gezielt trainiert, kommt gleich. Das sind nämlich die vier Schritte. Dazu kommen dann die bekannten Bildsprachen aus der GfK. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, gerade wenn ihr vielleicht GfK mit Kindern anwendet. Und zwar der Wolf und die Giraffe. Auch erstmal ein bisschen komisch. Aber im Grunde stehen diese beiden Tiere einfach nur für eine Art zu sprechen. Und die Wolfssprache kennzeichnet dabei zum Beispiel Vorwürfe, Bewertungen, Angriffe, Schuldzuweisungen, also das typische du bist immer, du machst nie, wo wir hoffentlich alle schon gelernt haben, mindestens im Feedback, dass wir das tunlichst unterlassen sollten. Und die Giraffensprache, die Giraffe hat das höchste Herz aller Landtiere und den weitesten Überblick, deswegen Giraffensprache, steht für Weitblick und Verbindung. Also im Grunde ist die Giraffensprache die GfK. Wichtig dabei, die Giraffe ist nicht einfach nett und sie lässt sich auch nicht unterkriegen. Sie ist klar und ehrlich, aber sie bleibt immer in Verbindung. Und deswegen sind der Wolf und die Giraffe auch so ein bisschen die Symbole der GfK geworden. Und wenn man dann eben sagt, ne, da war der Wolf in dir oder so, dann meint der GfKler damit, dass man sich da jetzt gerade mal nicht gewaltfrei ausgedrückt hat. Und auch einfach für sich zu entscheiden, will ich jetzt auch mal eben nicht in GfK sprechen und will ich jetzt wie alle anderen hier rumpöbeln und rumschreien und den Wolf rauslassen, ist absolut legitim. Wichtig ist einfach zu wissen, wann man was macht und es bewusst einzusetzen. Deswegen diese beiden Unterscheidungen. Nächster Teil. Die vier Schritte. Das Handwerkszeug der GfK. Die GfK arbeitet mit vier Schritten. Drei davon kennt ihr vielleicht auch aus dem WWW-Feedback, nämlich Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Die vier Schritte der GfK sind noch ein bisschen umfangreicher. Der erste Schritt ist Beobachtung. Der zweite Schritt ist Gefühl. Der dritte Schritt ist Bedürfnis. Und als viertes kommt die Bitte. Und das sind vier Schritte, die man im Grunde in einen Satzbau überführen kann. Deswegen ist es eben auch eine Sprache, weil es jetzt Möglichkeiten gibt, mit dieser Vier-Schritt-Formel Sätze zusammensetzen. Aber auch da der Hinweis, der mir ganz wichtig ist. Die Lehrbuchvariante der GfK klingt super gestelzt. Im Alltag redet niemand so. Und in dieser strengen Formelsprache ist sie deswegen auch für die wenigsten 1:1 nutzbar. Ich nutze sie hier trotzdem einmal, um selbst das für mich zu üben und eben auch euch ein paar Beispiele mitzugeben. Denn wenn man das eine Weile geübt hat, dann kann man automatisch einen lockeren eigenen Ton entwickeln. Aber die vier Schritte sind echt gut, um einmal zu verstehen, was die Inhalte damit eigentlich, die Inhalte sein sollen, die man damit transportiert. Dann gehen wir jetzt mal diese vier Schritte der Reihe nach durch. Schritt 1 ist die Beobachtung. Und zwar eine wertfreie Beschreibung. Wir beschreiben also, was wir konkret wahrgenommen haben. Ohne Bewertung, ohne Interpretation. Die Merkhilfe dazu ist so ein bisschen das Thema, was würde eine Kamera aufnehmen? Eine Kamera sieht zum Beispiel keine Unzuverlässigkeit, nur was passiert ist. Also zum Beispiel jemand war da oder eben nicht. Der Wolf würde zum Beispiel sagen, du bist immer unzuverlässig. Die Giraffe würde das sagen, was sie beobachtet hat. Die letzte Abgabe kam 2 Mal später als vereinbart. Und ihr merkt schon, es ist ein Riesenunterschied, alleine schon im ersten Schritt. Na, beim Wolf kommt mir alleine, wenn ich das ihr ausspreche, schon so ein bisschen das Gefühl, ich müsste mich verteidigen, während ich bei der Giraffe erst nochmal in der Lage bin, zuzuhören, würde ich sagen. Da fühle ich mich noch nicht getriggert, in Verteidigungshaltung zu gehen. Der zweite Schritt ist das Gefühl. Das ist das, was wir im Feedback ein bisschen weglassen. Und zwar sagen, was die Beobachtung mit mir macht, bei mir und nicht als Vorwurf an den anderen. Hintergrund ist eben einmal dadurch für Verständnis zu sorgen, und wenn ich sowas sage wie, das macht mich unruhig oder das frustriert mich, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn ich sage, du machst mich wütend. Sondern ein Ich bin wütend, weil mir gerade etwas Wichtiges fehlt, ist eben entscheidend. Sobald ich das Gefühl als mein eigenes Signal verstehe, mein Gefühl von mir, nicht als etwas, das mir angetan wird, komme ich raus aus dem Vorwurf und auch rein in die Selbstverantwortung. Also bei sich bleiben und die Beobachtung erklären und das, was sie mit mir macht. Kein Vorwurf. Dritter Schritt, das Bedürfnis. Auch kein schöner Begriff, aber wir kennen ihn vielleicht schon ein bisschen aus der bedürfnisorientierten Erziehung. Da geht es jetzt darum, ein Gefühl mit einem Bedürfnis zu verbinden. Ein Kernsatz in der gewaltfreien Kommunikation ist, dass das Gefühl das Signal ist. Wenn wir in uns reinspüren, merken wir, dass irgendwas komisch ist. Das Bedürfnis ist das, was dahinter steckt. Und im Grunde weist uns das Gefühl darauf hin, weht quasi mit den roten Flaggen. Dasselbe Gefühl kann aber auf unterschiedliche Bedürfnisse hinweisen. Ärger kann zum Beispiel kommen, weil wir fehlende Fairness wahrnehmen. Genauso könnte es aber auch Respekt, Klarheit oder Selbstbestimmung sein. Also, deswegen auch dieses ganze Thema Selbstempathie, für sich selbst einmal klarzukriegen, welches Gefühl habe ich und welches Bedürfnis steht da dahinter, das ist entscheidend und viel, viel, viel schwieriger im Alltag, als sich das jetzt hier anhört. Wenn ihr also denkt, boah, was redet sie hier, dann hört euch die Folge noch zu Ende an und versucht am Ende eure Interpretation davon zu finden. Ich will euch aber zumindest die Theorie einmal komplett mitgeben. Ein Beispiel, weil ich das fast ein bisschen wie so ein kleines Wörterbuch lerne. Ich habe mir die Kärtchen, die wir in der Schule bekommen haben, mit den Gefühlen und den Bedürfnissen auch einfach an den Spiegel gehängt, um ein paar Wörter zu lernen. Denn ich merke zumindest ich, mir fehlen Wörter für Gefühle. Ich kann das gar nicht so gut. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das ich richtig aktiv lernen muss. Zum Beispiel, um das für euch ein bisschen klarer zu machen, könnte Nähe und Verbindung, also das Bedürfnis Nähe und Verbindung, Gefühle auslösen wie dankbar, berührt, zufrieden oder geborgen. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Klarheit könnte Bedürfnisse auslösen, Gefühle auslösen, die da sind ruhig, entspannt, erleichtert oder gelassen. Das Bedürfnis Autonomie und Selbstbestimmung hat die Gefühle frei, lebendig, motiviert und stolz. Und das Bedürfnis Anerkennung und gesehen werden, ganz wichtig bei Kindern, freudig, zuversichtlich und berührt. Und Spiel oder ich nenne das häufig für mich Leichtigkeit, dieses Bedürfnis kann Gefühle haben wie heiter, neugierig, begeistert oder locker. Und wenn Gefühle aber eher unerfüllt sind, die negative Gefühlspalette, wir brauchen eigentlich Nähe und Verbindung und sind dann aber traurig, einsam, enttäuscht und sehnsüchtig. Wir brauchen Sicherheit und Klarheit und sind dann ängstlich, nervös, unsicher oder beunruhigt. Und wir brauchen Autonomie und Selbstbestimmung und sind dann vielleicht gereizt, ärgerlich, frustriert oder angespannt. Und Anerkennung und gesehen werden, wenn das verletzt ist, sind wir beschämt, klein, übergangen. Ruhe und Entlastung, da sind wir überfordert, gestresst, erschöpft und unruhig. Das nehmt bitte als kleines Wörterbuch. Ich wollte euch einfach einen Eindruck geben. Es ist nichts, was ihr sofort parat haben müsst, aber sich mit dem Thema da zu beschäftigen, was fühle ich gerade und was steckt vermutlich dahinter, ist ehrlicherweise schon alleine für die mentale Gesundheit, für sich selbst eine ganz wichtige Sache. Kommen wir zum letzten Schritt. Schritt 4, der Bitte. Eine konkrete, erfüllbare Bitte formulieren. keine Forderung und auch keine versteckte Drohung. Also zum Beispiel, kannst du mir bis morgen Mittag sagen, ob du den Termin halten kannst? Und jetzt alle vier Schritte zusammen als Satz sind vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich kann einmal kurz sagen, wie sich das anhört. Zum Beispiel, als die Besprechung gestern ohne Rückmeldung verschoben wurde, war ich irritiert, weil mir Verlässlichkeit wichtig ist. Kannst du mir künftig früher Bescheid geben, wenn sich etwas ändert? Das ist ein Satz, den man auch den kleinen Giraffentanz nennt. Das ist das Zusammenspiel aller drei Fähigkeiten, aller drei Säulen der GfK in einem Satz. Also, ich spüre mich selbst, Selbstempathie. Ich drücke mich klar aus. Das ist der ehrliche Selbstausdruck. Und ich bleibe trotzdem in Verbindung mit dem Gegenüber und bin empathisch. Empathie. Als Merksatz für den Alltag vielleicht nicht bewerten, sondern beschreiben. Nicht angreifen, sondern verständlich machen. Nicht verlangen, sondern bitten. Drei Dinge, die, wenn man so ein bisschen verstanden hat, was dahinter steht, finde ich eigentlich ziemlich einfach zu verstehen sind und zumindest nachzuvollziehen sind. Ein zweites Beispiel, einfach um nochmal ein privates zu nennen, die Beobachtung, die Spülmaschine steht seit 3 Tagen voll mit sauberem Geschirr. Gefühl, ich bin genervt. Bedürfnis vielleicht, weil mir eine geteilte Verantwortung im Haushalt wichtig ist. Die Bitte, kannst du sie heute Abend ausräumen? Überlegt mal, wenn euch jemand das sagen würde, ob ihr vielleicht eher bereit wärt, die Spülmaschine auszuräumen, als wenn jemand nur sagt, hey, Spülmaschine. Na, an solchen kleinen Alltagssätzen könnt ihr das auch super üben. Denn ganz ehrlich, die Welt geht nicht unter, wenn ihr euren Partner anflaumt, weil er die Spülmaschine ausräumen soll. Aber vielleicht habt ihr einen kleinen wunderschönen Verbindungsmoment, wenn ihr es nicht tut. Damit haben wir die 4 Schritte jetzt zumindest einmal in der Theorie behandelt und ihr habt vielleicht einen ersten Eindruck bekommen, warum das doch auch manchmal ganz schön formelhaft klingt und nicht ganz einfach zu erlernen ist. Der nächste Schritt ist das, oder der nächste Abschnitt, den ich mit euch besprechen möchte, ist das aktive und empathische Zuhören. Denn die 4 Schritte sind die eine Seite der GfK, das Sprechen. Die andere Seite, und die ist fast noch wichtiger, finde ich, ist das Zuhören. Und von einer Form des Zuhörens habt ihr alle schon mal gehört, nämlich vom aktiven Zuhören nach Carl Rogers. Da hat er 7 Techniken aus der klientenzentrierten Gesprächsführung entwickelt. Dazu gehören zum Beispiel offene Fragen stellen. Die öffnen das Gespräch, statt es einzugrenzen. Zum Beispiel, wie war das für dich? Geschlossene Fragen klären eher konkrete Fakten und sind mit Ja oder Nein beantwortbar. Paraphrasieren, ganz wichtig, das Gesagte in eigenen Worten wiedergeben. Gefühle spiegeln, also benennen, was emotional mitschwingt. Häufig fehlen da auch dem Gegenüber die Begriffe dafür, aber mindestens, wenn man ein Gefühl benannt hat, ist es leichter, quasi ein anderes zu nennen, sollte es nicht das Richtige sein. Aber es ist häufig schwierig, gerade wenn man das nicht geübt hat, zuerst ein Gefühl zu benennen. Bedürfnisse spiegeln, der nächste Schritt. Also vorsichtig vermuten, welches Bedürfnis dahinter steckt. Eine Vermutung äußern, eine Deutung als Frage formulieren zum Beispiel, nicht als Tatsache. Und der letzte, die 7. Technik ist zusammenfassen. Das Gesagte am Ende auf den Punkt bringen. 2 von diesen Taktiken sind besonders typisch für die GfK, nämlich Vermutung äußern, bist du gerade enttäuscht, weil die Verlässlichkeit wichtig ist, und Bedürfnisse spiegeln. Du wünschst dir also gerade mehr Klarheit und Sicherheit. Und ich weiß, es klingt komisch, aber wenn ihr das mit euren Kindern macht, passieren echt erstaunliche Dinge und die Kooperationsbereitschaft wird schon besser. Also ich kann es euch empfehlen, da mal über euren Schatten zu springen und dem Ganzen eine Chance zu geben. Und da eben einfach mal zu fragen, warum jemand hier im Streit so eskaliert ist zum Beispiel. Niederschwellig einübbar ist das im Alltag zum Beispiel, indem du im nächsten Gespräch einmal bewusst paraphrasierst, bevor du antwortest. Also ein Zielsatz, den du üben könntest, einmal pro Tag bewusst einzusetzen, könnte sein, habe ich das richtig verstanden, das? Und Ziel für alle Hörer dieses Podcasts, die das versuchen wollen, ist, einmal am Tag nutzt ihr diesen ersten Teil, habe ich das richtig verstanden, das, und paraphrasiert, bevor ihr antwortet. Das empathische Zuhören ist jetzt noch ein Schritt weiter. Aktives Zuhören ist eine Technik. Empathisches Zuhören ist eher eine Haltung und geht noch weiter. Denn da geht es auch darum, nicht einfach sofort was lösen zu wollen, sondern erstmal nur da zu sein. Es geht darum, Stille aushalten zu können, statt sie sofort zu füllen. Mein persönlicher Endgegner finde ich unglaublich schwierig. Die eigene Geschichte, die eigene Meinung, den eigenen Ratschlag zurückstellen. Auch das fällt ganz vielen Menschen schwer. Die volle Präsenz reicht oft schon, auch ganz ohne Worte. Eine Übung für den Alltag, vielleicht auch niederschwellig, ist eine einfache Variante der sogenannten Dyadenmeditation. Kann man gut machen, habe ich in der Schulung ausprobiert, mache ich manchmal mit meinem Mann zwei Personen und einen Timer und eine einfache Einstiegsfrage. Zum Beispiel, was bewegt dich gerade oder einfach, was ist los bei dir? Und dann spricht eine Person 5 Minuten frei und die andere hört nur zu, ohne Ratschlag, ohne eigene Geschichte dazwischen. Dann ein Rollentausch und danach kein Kommentar, es ist keine Bewertung nötig. Das Zuhören selbst ist die Übung und in dem Moment, wo ihr eben nicht sofort reagiert, nicht sofort eine eigene Geschichte reinstellt und eben auch durch die Stille, durch das Nicht-Reingehen Tiefe ermöglicht, entstehen schon spannendere Gespräche, beziehungsweise man erfährt einfach mehr über den Gegenüber, als das im typischen, wir reden hier beim Essen, Dialog, wo es ja doch irgendwie immer um Smalltalk-ähnliche Themen geht, möglich ist. Nächster Teil, den ich mit euch besprechen wollte. Auch da wieder komischer Begriff. Und zwar schützende versus strafende Macht. Das haben vielleicht alle, die sich intensiv mit bindungsorientierter Erziehung beschäftigen, schon gehört. Oder die vielleicht sogar einen Podcast zum Thema GfK mit Kindern hören. Da kommt das Thema ganz intensiv vor. Denn dieses Thema bestrafe ich oder ist irgendwas eine Konsequenz, wird auf Spielplätzen echt häufig rauf und runter diskutiert. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema auch schon hattet. Also ich habe mich da schon öfter, ich will jetzt mal nicht sagen gestritten, aber es war auf jeden Fall schon öfter ein Thema. Und ich habe dann manchmal bewusst nichts dazu gesagt. Genau, ein Beispiel, ne? Vielleicht, um das ein bisschen zu erläutern. Die schützende Macht ist das, was man nennt, eine Grenze setzen, um Schaden zu verhindern. Zum Beispiel muss ich, ob ich will oder nicht, ein Kind von der Straße einfach wegziehen. Eine strafende Macht ist aber eben in der Kindererziehung so eher das Thema Verhalten über Druck, Angst oder Sanktion steuern. Im Nachhinein als Reaktion, ne? Und in der Erziehung kann das eben sein, ein Beispiel für eine schützende Macht. Ich nehme dir das Messer weg, weil das gefährlich ist. In der Erziehung eher strafend. Weil du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, gibt es heute kein Fernsehen. Und ich mache das ganz oft falsch. Also für alle, die da jetzt hier denken, ich verbiete viel zu oft Süßigkeiten zum Beispiel und bin voll in der strafenden Macht. Aber im Prozess, ne, seid gnädig mit euch. Im Job gibt es das aber auch. Die schützende Macht ist zum Beispiel eine Deadline oder ein Freigabeprozess, die ein Projekt vor Chaos bewahrt. Nicht als Strafe, sondern als Rahmen. Das ist vielleicht das Kick-Off-Meeting, die eindeutige Rollenklärung, die klare Erwartungshaltung, die man am Anfang äußert. Und im Job strafend könnte eher das Thema Abmahnung oder Gehaltskürzung als Reaktion auf einen Fehler sein, also ohne vorher den eigentlichen Bedarf zu klären. Also gerade so der Umgang mit Fehlern ist da echt entscheidend. Im Job zum Beispiel können klare Eskalationsstufen und Prozesse vorher gemeinsam definiert werden. Das ist schützende Macht, kein Kontrollinstrument. Konsequenzen werden transparent vorher besprochen und nicht überraschend als Strafe im Nachhinein serviert. Und Fehler, ganz, ganz, ganz wichtig, Stichwort Fehlerkultur, sind zunächst ein Anlass zur Klärung, nicht ein Anlass zur Sanktion. Das klingt jetzt schon fast wieder banal, aber ihr merkt, wie wichtig eben auch ein Instrument wie die GfK im Führungsalltag sein kann. Die GfK ist kritisch gegenüber Strafe und Belohnung als Steuerungsinstrument. Also nicht nur Strafe, sondern auch Belohnung, aber den Exkurs machen wir jetzt heute nicht mehr, in Erziehung und Führung. Warum? Weil dadurch oft nur Anpassung entsteht, aber keine echte Einsicht, keine Verbindung, keine freiwillige Kooperation. Das Ziel der GfK ist nicht Gehorsam um jeden Preis, sondern Verantwortung und echte Verständigung. In der bindungsorientierten Erziehung fällt ganz oft der Begriff Kooperation hierfür. Und im Bereich Führung würden wir das einfach auch eben Autonomie nennen, Eigenverantwortung. Wie wenden wir das jetzt im Job an? In einem Konfliktgespräch, wenn Absprachen wiederholt nicht eingehalten werden, da würde der Wolf die Wolfsprache sagen, du hältst dich nie an Absprachen. Die Giraffe würde aber eben zum Beispiel sagen, wenn Absprachen wiederholt nicht eingehalten werden, bin ich angespannt, weil mir Verlässlichkeit und Planungssicherheit wichtig sind. Ich möchte verstehen, was gerade schwierig ist und gemeinsam eine Lösung finden. Das zweite Beispiel, im Führungsalltag ständig unterbrochen werden in Meetings. Da sagt die Giraffe, wenn ich merke, dass ich in Meetings öfter unterbrochen werde, bevor ich einen Gedanken zu Ende führen kann, fühle ich mich unter Druck, weil mir der Raum für meine Position wichtig ist. Können wir vereinbaren, dass wir uns gegenseitig ausreden lassen? Und gerade bei dem Thema merkt ihr natürlich, es braucht eine Anpassung. Genau in der Formelsprache würde euch jeder im Meeting komisch angucken, wenn ihr das exakt so sagt. Der Gedanke dahinter und die Haltung dahinter ist aber entscheidend. 3 Praxistipps für den Job. 5 Sekunden Stopp. Also vor jeder Reaktion kurz innehalten. Was beobachte ich gerade wirklich? Ohne Interpretation. Den Vorwurf übersetzen. Nächste Taktik. Aus einem Angriff bewusst einen Satz mit Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte formen. Und die dritte Empfehlung, erst spiegeln, dann lösen. Zeigt also, dass es verstanden wurde, worum es emotional geht und kommt erst dann mit einem Ratschlag. Eine Übung könnt ihr direkt nachmachen. Statt eines Vorwurfs, du blockierst immer alles, könnte man bei Vorwurf übersetzen als Praxistipp jetzt sagen, wenn Entscheidungen lange offen bleiben, bin ich frustriert, weil mir Wirksamkeit und Klarheit wichtig sind. Können wir heute festlegen, wie wir weiter vorgehen? Und da merkt ihr, das ist jetzt zwar immer noch formelhaft, aber das kann man vielleicht schon so ähnlich sagen oder zumindest in der kürzeren Variante sagen. Und mit Kindern ist die GfK häufig besonders wirksam, weil sie Verhalten korrigiert, ohne die Beziehung zu belasten. Aber gerade mit Kleinkindern klingt die strenge Formelsprache noch künstlicher als unter Erwachsenen. Hier lohnt sich die kindgerechtere, einfache Version. Streit unter Geschwistern. Nehmen wir das mal als typisches Beispiel. Die Situation, beide wollen dasselbe Spielzeug, keiner will nachgeben. Die Erwachsenenformelsprache wäre hier echt viel zu abstrakt und zu lang für ein aufgebrachtes Kind. Stattdessen kurz und konkret mit einfachen Worten und trotzdem alle 4 Schritte drin. Was könnte das also sein? Die Beobachtung kindgerecht könnte sein, ich sehe, ihr wollt beide gerade mit demselben Auto spielen. Das Gefühl kindgerecht, das ist gerade blöd, oder? Statt ich bin frustriert, weil... Bedürfnis kindgerecht, ihr wünscht euch wohl beide, dass der andere auch mal wartet. Statt, weil mir Fairness wichtig ist. Und die Bitte, kindgerecht ist, wie könnten wir das lösen, dass es für euch beide passt? Also, alles zusammen noch einmal, damit ihr ein bisschen hören könnt, wie sich das anhören könnte. Ich sehe, ihr wollt beide gerade mit demselben Auto spielen. Das ist schwierig, oder? Ich vermute, ihr wünscht euch beide, dass der andere auch mal wartet. Wie könnten wir das lösen, dass es für euch beide passt? Guckt mal, ne? Situation mit schreiendem Kleinkind oder grundsätzlich kann auch ein bisschen schwierig sein, aber vielleicht hilft auch erstmal, sich auf einen Teil davon zu fokussieren. Ich habe zum Beispiel häufig erstmal die Beobachtung gemacht, um selbst einmal durchzuatmen. Zweites Beispiel, morgens beim Anziehen. Der Erwachsene, die formelle Variante, würde eher sagen, ich bin ungeduldig, weil mir Pünktlichkeit wichtig ist. Kindgerecht könnte man sagen, ich sehe, du bist noch nicht angezogen. Ich werde langsam hibbelig, weil wir gleich los müssen. Ziehst du dir jetzt die Schuhe an? Und bei Wut oder Trotz könnte das sein, du bist gerade wütend. Ich vermute, du willst gerade selbst entscheiden. Stimmt das? Das ist kein Nachgeben. Also denkt nicht, dass ihr da zu weich seid. Das ist klare Führung. Nur in Verbindung statt mit Druck. 3 Praxistipps für den Familienalltag. Versucht, Gefühle benennen zu lernen. Jeden Tag könntet ihr gemeinsam ein Gefühl sammeln und überlegen, welches Bedürfnis dahinter stecken könnte. Ich habe zum Beispiel für meine Kinder einfach so eine kleine Gefühlsuhr gebastelt, wo sie dann drauf deuten können, wie es ihnen gerade geht. Das kann man natürlich nicht in der vollständigen Eskalation machen, aber wenn irgendwie nicht so richtig klar ist, was sie gerade brauchen, mache ich das mal. Mini-Übersetzung üben. Also aus Ich will nicht wird gemeinsam Du willst gerade selbst entscheiden. Und dann versucht man als Erwachsener so ein bisschen zu übersetzen und dem Kind dadurch eine Hilfestellung zu geben. Und 3. Praxistipp, bitten statt drohen. Statt mit Konsequenzen zu drohen, bitte eine klare, konkrete Bitte formulieren. Bei einem Streit hilft eine einfache 3-Schritte-Reihenfolge. Beobachten, was ist konkret passiert, benennen, was fühle ich gerade und fragen, was brauche ich oder was braucht mein Kind gerade. Und das ist echt das Tolle an der GfK, denn das Kind lernt nicht nur eine Regel, sondern wirklich Beziehungskompetenz. So viel zum Thema Beispiele aus einmal Job und Familienalltag. Und die Praxistipps vielleicht nochmal am Ende einmal zusammengefasst. 5 Stück an der Zahl, damit ihr sie nochmal kompakt hört und wirklich umsetzen könnt. Der erste Praxistipp ist, macht das mit dem Vorwürfe umwandeln. Du hörst nie zu, ne? Wird zu. Wenn ich merke, dass du aufs Handy schaust, während ich spreche, bin ich enttäuscht, weil mir Aufmerksamkeit wichtig ist. Kannst du mir kurz zuhören? Ein Bedürfniswörterbuch führen. Nummer 2. Zu einem Bedürfnis gibt es mehrere passende Gefühle, zum Beispiel Sicherheit, ruhig, erleichtert, nervös, beunruhigt. Die Gefühlsuhr zum Beispiel, die ich für die Kinder gebastelt habe, ist auch so aufgebaut, dass es Gefühle gibt auf der einen Seite und Bedürfnisse auf der anderen Seite. 3. Tipp, eine abendliche Reflexion, ein Satz pro Tag. Heute war ich, weil mir wichtig war. Also so einen kleinen Mini-Formelsatz mit Gefühl und Bedürfnis üben, um Selbstempathie zu üben. Der 4. Praxistipp, eine wöchentliche Dyadenrunde. Also einmal pro Woche 5 Minuten mit dem Partner oder dem Freund üben. Eben einfach den anderen nur zuhören lassen, kein Kommentieren. Und wenn 5 Minuten am Anfang zu viel sind, dann mach 3. Aber meine Erfahrung zeigt, 5 Minuten geht schon ganz gut, wenn man mal ins Sprechen kommt. Und letzter Tipp, der Gefühlscheck am Familientisch. Abends reihum kurz ein Gefühl des Tages benennen. Also macht Gefühl- und Bedürfnissprache zur Familiengewohnheit. Jetzt möchte ich euch wie immer noch ein Buch vorstellen. Heute kurz und knapp, denn es ist ein Bilderbuch. Es ist von Juliane Hammann, das Buch mit dem Herzen sprechen. Es ist ein kindgerechtes Taschenbuch für Kinder von, ich würde so sagen, 3 bis 6 und enthält 8 kurze Geschichten rund um die Giraffe Gustav und seine Freunde. Das Buch zeigt anschaulich, wie man mit Gefühlen, Bedürfnissen und Streit umgehen kann. Es geht um Empathie, Wertschätzung, Toleranz und respektvolles Miteinander. Die Idee dahinter ist natürlich, dass Kinder nicht nur hören sollen, dass man freundlich sein soll, sondern sie sollen wirklich praktisch verstehen, wie das im Streit mit dem Freund oder der Schwester tatsächlich geht. Und deswegen begleitet Giraffe Gustav die Kinder durch typische Alltagssituationen und zeigt eben zum Beispiel, wie Zerstrittene wieder Freunde werden können. Und dafür, und das ist das Schöne daran, müsst ihr kein GfK-Profi sein. Ihr lest es gemeinsam, sprecht drüber und lernt dabei selbst auch ein bisschen was. Also fangt vielleicht damit an, denn das ist ein schöner erster Schritt. Also zusammengefasst, heute ist die Kompaktfolge fast ein bisschen lang geworden, aber es geht ums Sprechen, da konnte ich auch irgendwie nicht anders als zu sprechen. Gewaltfreie Kommunikation ist keine Schönwetterkommunikation. Sie ist ein Weg, um auch in schwierigen Momenten klar menschlich und verantwortungsvoll zu bleiben. Und wir ignorieren einfach diesen komischen Begriff und machen es trotzdem. Und bitte, bitte, bitte denkt daran, diese wirklich abstrakte Formelsprache ist nur ein Übungsgerüst, kein Endziel. Also ganz konkret haben wir zum Beispiel eben im GfK-Bildungsurlaub aus dieser Frage, die wir für die Dyadenmeditation eigentlich machen sollten, was lebt in dir gerade? Eben das Einfache, was bewegt dich, ne? Oder was beschäftigt dich gemacht. Und das ist dann viel alltagstauglicher, die Wirkung ist aber die gleiche. Denn wenn ihr merkt, dass euch diese Formelsprache davon abhält, es mit der GfK auszuprobieren, dann ist sie für euch zu formelhaft. Dann macht eure eigene Sprache daraus und überlegt, wie ihr Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte in eurer Sprache umsetzen würdet. Wenn euch die Vorlagen, die ich für meine Kinder gemacht habe, interessieren, dann schreibt mir doch gerne an elisabeth@worklife-rebels.de, dann schicke ich euch das PDF mit meiner Gefühls- und Bedürfnisuhr zu. Ich freue mich, wenn ihr das Buch bestellt oder euch auch die Quellen genauer anguckt, die Amazon-Affiliate-Links nutzt, denn dann bekomme ich ein bisschen was für die Folge zurück. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diese Folge Freunden empfehlt, die davon vielleicht profitieren können. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Tschüss.